Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um den kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau bei Herz, Schmerz und Krankheit. Jeder weiß, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, biologische Unterschiede. Aber erstaunlicherweise werden diese Unterschiede nicht immer beachtet, wenn es um die Diagnose von Krankheiten geht oder die Behandlung. Da richtet sich die medizinische Forschung und auch Therapie hauptsächlich nach einem Geschlecht, dem männlichen. Wieso das lange Zeit so war, wie es heute ist und was das für Folgen hat, darüber wollen wir heute in der Sprechstunde sprechen. Frauenherzen schlagen anders. Ursachen und Folgen einer Fehleinschätzung. Das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wie immer können Sie sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich darüber, wie Weihnachten im Schatten von Corona aussehen wird. Und wir beschäftigen uns mit einer sehr häufigen Augenkrankheit, der Makuladegeneration. Wie kann sie behandelt werden? Soweit die Übersicht. Und jetzt nenne ich die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole die Telefonnummer noch einmal. 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch schreiben, eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Mein Gast in der Sendung heute Vormittag ist Professor Dr. Verena Stangl. Sie ist leitende Oberärztin an der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie der Charité in Berlin. Und sie wird heute Ihre Fragen beantworten. Guten Morgen, Frau Professor Stangl. Schön, dass Sie heute unsere Expertin sind.
Ja, guten Morgen, Frau Satori. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Professor Stangl, wenn man sagt, so in normaler Gesprächsrunde, es gibt da biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau, dann nicken alle. Da würde keiner widersprechen. Klar, ist so. Und dann denken alle an Hormone, Schwangerschaft und Geburt. Aber die Unterschiede gehen ja viel weiter. Die gehen ja bis zum Herz. Und da gibt es sogar eine Krankheit, die tritt praktisch nur bei Frauen auf. Das sogenannte Broken Heart Syndrom, also das gebrochene Herz. Das klingt so ein bisschen wie aus einem Märchen, aber das gibt es wirklich. Was genau ist das für eine Krankheit?
Das ist eine Krankheit, die wir eigentlich erst in den letzten Jahren verstanden haben. Es handelt sich darum, dass das Herz in einer akuten Stresssituation nicht mehr so gut schlägt. Es stellt sich alles so dar, als würde ein akuter Herzinfarkt auftreten. Die Frauen meist in der Tat, das sind 80-90% Frauen, die sowas entwickeln, haben einen starken Brustschmerz oder Luftnot. Alles im EKG und auch in den Laborwerten sieht aus wie ein akuter Herzinfarkt und ist auch genauso bedrohlich wie ein akuter Herzinfarkt. Nur wenn wir dann eine Diagnostik machen, und das ist üblicherweise ein Herzkatheter, sehen wir, dass die Herzkranzgefäße meist völlig in Ordnung sind. Das heißt, es ist nicht, wie üblicherweise beim Herzinfarkt, ein verschlossenes Herzkranzgefäß, sondern es ist ein muskulärer Schaden, sag ich mal, der Herzmuskel pumpt nicht mehr so. Und ganz genau wissen wir nicht, warum das so ist. Wir vermuten, dass das die kleinen Gefäße sind, die eine große Bedeutung haben, dass es zu einem Spasmus, einer Engstellung der kleinen Gefäße im Muskel führt und dass dann diese Kontraktionsstörung, wie wir das nennen, das heißt, diese fehlende, diese schlechte Pumpfunktion, die sich wie der Herzinfarkt darstellt, hervorruft.
Das heißt, durch psychologischen Stress kann genau das geschehen, dass das Herz einfach nicht mehr so gut pumpt, obwohl es eigentlich von dem, was Sie sehen in den diagnostisch, in den Tests und Laboruntersuchungen, die Sie machen, sagen Sie, nee, also Herzinfarkt ist es nicht.
Das ist wirklich interessant, denn bei jeder Patientin, und ich sage bewusst Patientin, weil es sind ja die meisten Frauen, ist ein starker Stress zuvor zu eruieren. Und das kann sein vom Tod eines Lebensgefährten, eines engen Verwandten, vom Hundebiss, Autounfall, aber auch glückliche Stressformen, wie zum Beispiel ein Lottogewinn oder unterschiedliche wirklich aufregende Faktoren führen dann zu diesem Ereignis. Und das, wie gesagt, lebensbedrohlich ist. Und man geht davon aus, dass die Stresshormone, die freigesetzt werden, im Muskel, in den kleinen Gefäßen einfach zu einer Engstelle Fehlstellung führen und da zu einer Minderdurchblutung und dieses akute Ereignis hervorrufen.
Und gibt es eine mögliche Erklärung, warum das vor allen Dingen, also wirklich zu allergrößten Teil nur Frauen betrifft? Ist das auch wegen der Hormone, weil Frauen da mehr haben oder empfindlicher sind?
Also ganz ehrlich, man weiß es noch nicht genau. Es wird natürlich immer gleich auf die Hormone geschoben, das ist das Naheliegendste. Aber wir wissen heute, dass die Frauen auch anlagebedingt in vielen anderen Aspekten anders sind und das auch schon auf zellulärer Ebene. Das heißt, die Zellen an sich, ohne dass Hormone eine Rolle spielen, ein anderes genetisches Material haben. Das ist ausgesprochen spannend. Übrigens auch ein Punkt, den wir in der Forschung ziemlich intensiv untersuchen.
Und jetzt ganz praktisch, hat das auch was mit dem Alter zu tun? Also kann ich dann sagen, gut, ich bin, sagen wir mal, man wäre noch 40 oder 50, da wird einen so ein Broken-Heart-Syndrom nicht betreffen oder ist es so selten, dass man da sowieso nicht darauf achten sollte oder sollte jede Frau das im Hinterkopf haben?
Es tritt ehrlich gesagt mehr bei älteren Frauen auf. Das steigt also mit dem Alter an, wie leider ja natürlich viele andere Erkrankungen auch. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass das auch in jüngeren Jahren auftreten kann, wenn so ein akuter Stress ist. Das sehen wir auch. Und interessanterweise, und diese Erkrankung ist ja für uns neu, ja? Also ich sag mal neu im Verständnis. Wir haben das wahrscheinlich schon länger gesehen, aber nicht genau verstanden, worum es sich handelt und was so die klinischen Hintergründe sind. Aber heute sind 5-7% der Patientinnen, die mit einem Herzinfarkt zu uns in die Charité kommen, haben keinen Herzinfarkt, sondern ein Broken Heart Syndrom. Das ist wirklich schon gar nicht so wenig.
Mhm. Gut, also auch noch etwas, worauf Frauen achten sollten. Mhm. Frauenherzen schlagen anders als Männerherzen, auch ein Beleg dafür. Wir sprechen heute über Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Medizin, sei es Herz, Schmerz oder andere Krankheiten. Sie können heute Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Professor Dr. Verena Stangl. Sie ist leitende Oberärztin an der Charité in Berlin, medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie. Und sie wird heute Ihre Fragen beantworten. Dazu müssen Sie einfach nur anrufen. Rufen Sie an am Hörertelefon des Deutschlandfunks. Die Nummer lautet 00800-4464-4464. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer 00800-4464-4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Professor Stangl, man kommt eigentlich heutzutage nicht mehr drum herum, auch über Corona zu sprechen. Es ist leider so, derzeit sind die Zahlen auch wirklich schlecht, seien es die Neuinfektionen, seien es die Zahlen in den Krankenhäusern. Das Erstaunliche ist, dass man schon sehr früh in dieser Pandemie gesehen hat, auch da gibt es diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Was weiß man da inzwischen?
Ja, das ist in der Tat richtig. Und vielleicht vorab, es ist wirklich für uns eine große Bedrohung gerade an der Charité. Und es ist auch wirklich schwierig, sich, möchte ich fast sagen, auf andere Sachen zu konzentrieren, die natürlich genauso wichtig sind wie das Herz. Aber die Genderunterschiede, die wir bei Corona sehen, sind ausgeprägt. Und das zeigt wieder, wie wichtig es ist, sich anzuschauen, was ist bei Frauen und Männern anders. Wenn wir uns die Infektionszahlen anschauen, sind die gleich. Männer und Frauen kriegen gleich häufig Covid. Das ist nicht unterschiedlich. Und was ja auch immer hinterfragt wird, sie werden auch gleich häufig getestet. Es ist nicht so, dass bei einem oder dem anderen weniger häufig der Test durchgeführt wird. Aber im Verlauf versterben Frauen viel, viel weniger. Das Risiko, eine schwere Entwicklung zu erleiden, eine Pneumonie oder gar daran zu versterben, ist bei Männern fast zweifach so hoch. Und das sehen wir in allen Studien, das sehen wir in allen Ländern, das sieht man weltweit. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Und die Ursachen dafür sind diskutiert natürlich. Und ich glaube persönlich, sind einmal biologische Unterschiede, aber auch soziokulturelle Unterschiede, die das erklären können. Wenn ich das noch sagen darf, ein vielleicht ganz spannender Aspekt ist, dass die Aufnahme des Virus über einen sogenannten Rezeptor geht. Über den wurde schon viel gesprochen. Der heißt AC2-Rezeptor. Das ist sozusagen die Andockstation, wo das Virus an die Zelle geht, um in die Zelle reinzukommen, überhaupt die negativen Effekte zu vermitteln. Und diese Andockstation, dieser AC2-Rezeptor wird über die Hormone reguliert und über Östrogene günstig.
Das heißt, über die weiblichen
Hormone. Über die weiblichen. Mhm. Und die weiblichen führen dann wahrscheinlich dazu, dass weniger Virus in die Zelle kommt, wohingegen die männlichen, vor allem die Androgene, das eher fördern. Und das ist ein Punkt, der erklären könnte, warum Frauen vielleicht ein bisschen weniger starke Verläufe entwickeln. Es gibt noch eine ganz andere Reihe anderer Aspekte, die ich auch sehr wichtig finde, auch im Kontext von anderen Erkrankungen, dass Frauen einfach ein besseres angeborenes und auch erworbenes Immunsystem haben, auch zum Teil hormonell bedingt. Wir wissen zum Beispiel, dass neugeborene Mädchen weniger erkranken als kleine Jungen. Und auch im Verlauf haben Frauen eine bessere Resistenz gegen Viruserkrankungen. Ja, das ist schon
wichtig. Sie sagten jetzt gerade, das Immunsystem ist auch unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Man sagt ja auch, dass Frauen, also dass gerade Autoimmunerkrankungen, sei es Rheuma oder auch andere, auch häufiger bei Frauen auftreten. Hängt das auch damit zusammen, dass es dann doch da solche Unterschiede gibt und vielleicht das Immunsystem von Frauen zu gut ist manchmal?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Paradoxerweise, genau, das ist der Punkt. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, Frauen haben ein besseres Immunsystem. Auf der anderen Seite ist paradoxerweise sind dann mehr Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das richtet sich sozusagen gegen die Frau. Und das ist in der Tat der Fall. Und das sind Erkrankungen, die 2- bis 3-fach bis 4-fach häufiger bei Frauen auftreten. Wie zum Beispiel auch Diabetes, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht. Und auch das sind Faktoren, die auch wirklich Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen sind und zu einem stärkeren Risiko von Herzinfarkt, zum Beispiel bei Frauen, auch in diesem Kontext führen.
Das heißt, es gibt schon in vielerlei Bereichen, biologisch, medizinisch gesehen, diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Trotzdem hat es lange Zeit gedauert, bis das wirklich angekommen ist in der Medizin. Also ein Standardbeispiel vor mehreren Jahren, als das Thema zum ersten Mal aufgegriffen wurde, war der Herzinfarkt. Da hat man festgestellt, dass Frauen oft später behandelt werden, wenn sie einen Herzinfarkt haben, als Männer. Wie kam es dazu? Was hat dazu geführt?
Ja, ich glaube, erstmal war es so ein bisschen ein kultureller Effekt. Man hat immer gesagt, Männer sind vom Herzinfarkt bedroht, Frauen von Krebserkrankungen. Das hält sich leider heute noch sehr, sehr viel bis heute.
Der zweite Punkt. Aber es ist nicht so.
Es ist nicht so.
Wollen wir das mal ganz klar festhalten?
Absolut, es ist nicht so. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Komme ich vielleicht gleich nochmal dazu. Weiter ist es so, dass die Frauen ein bisschen weniger, ich möchte das fast sagen, eindeutige Symptome haben. Ganz im Vordergrund steht beim Herzinfarkt der Brustschmerz für beide Geschlechter. Aber Frauen haben viel häufiger auch andere Schmerzen oder andere Beschwerden wie Luftnot, unerklärte Müdigkeit, Rücken- und Bauchschmerzen, was nicht so eindeutig weder die Frau selbst noch die behandelnden Ärzte dann in die Richtung Herzinfarkt führt. Und es ist immer noch so, obwohl wir viel darüber reden, seit 20, 30 Jahren, dass Frauen mit einem Herzinfarkt etwas später kommen und immer noch so ein bisschen eine schlechtere Prognose haben. Das ist leider Gottes so.
Um das nochmal festzuhalten, das heißt, auch wenn es einer Frau schlecht geht und sie hat Rückenschmerzen oder Atemnot, aber sie hat nicht diesen Schmerz in der Brust, sie sollte trotzdem an einen Herzinfarkt denken.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil man hat natürlich oft Bauchschmerzen und hat auch oft Rückenschmerzen, vielleicht sogar öfter als einen Herzinfarkt. Und das dann auseinanderzuhalten, ist sowohl für die Frau als auch für den Arzt ein schwieriger Punkt. Ich denke, wenn ein Risikoprofil vorliegt, und das ist, glaube ich, immer sehr wichtig, eine familiäre Anlage zum Beispiel, Herzinfarkte in frühem Alter in der Familie, Rauchen, Cholesterin erhöht, Zucker, Bluthochdruck und so weiter. Und die Beschwerden gehen nicht weg und die Beschwerden kommen vielleicht auch mehr unter Belastung. Sollte man unbedingt gucken. Also auf jeden Fall, wenn sich das länger hinzieht und wenn es mit Angst einhergeht, muss man da nachschauen.
Frauenherzen schlagen anders als Männerherzen. Darüber sprechen wir heute, über die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Medizin. Sie können mitsprechen. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, stellen Sie Ihre Frage, rufen Sie uns an. Die Rufnummer ist die 00 800 4464 4464. Ich wiederhole die Telefonnummer 00 800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Da lautet die Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ein anderes Herzproblem, wo sich auch die Unterschiede zeigen, ist die Herzschwäche. Könnten Sie einmal grob erklären, was das bedeutet?
Die Herzschwäche bedeutet, dass das Herz die Pumpfunktion, das Herz ist ja ein Hohlkörper, dass das Blut pumpt in den Kreislauf, nicht ausreichend gewährleistet ist. Und klassischerweise früher haben wir die Herzschwäche mit einer reduzierten Pumpfunktion. Das Herz kann das einfach nicht mehr so gut machen. erklärt. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass es auch eine Herzschwäche gibt, wo das Herz gut pumpen kann, aber sich nicht mehr zwischen den Pumpphasen gut füllen kann, nicht mehr gut entspannen kann, weil es ein bisschen zu steif ist. Und das kann dann auch zu einer Herzschwäche führen und zu den gleichen Beschwerden wie zu dieser Pumpfunktionsstörung. Und diese Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, wir nennen das HFpEF im medizinischen Bereich, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, ist viel, viel häufiger bei Frauen. Das ist auch eine Erkenntnis, muss man sagen, der letzten Jahre und kann genauso Beschwerden machen mit Luftnot, mit Wassereinlagerung in den Beinen wie die andere Form der Herzinsuffizienz.
Bedeutet das dann, dass die Diagnose auch anders gestellt werden muss, wenn Sie sagen, die Pumpfunktion ist eigentlich in Ordnung und das ist ja eine Sache, die ein Arzt misst? Und dann kann es sein, dass eine Frau da sitzt und Luftnot hat und die Pumpfunktion ist aber gut.
Ja,
sollte dann ein Arzt noch andere Sachen machen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist nicht unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen. Und das hat oft bei Frauen dazu geführt, dass man gesagt hat, naja, die Luftnot wird schon irgendwas anderes sein. Und man kann das heute mit guten, ausgefeilten echokardiografischen Methoden, das heißt mit dem Ultraschall des Herzens, sehr gut nachweisen. Das ist heute, gibt da heute ein bisschen genauere Methoden. Und es gibt auch Hilfe durch gewisse Blutwerte. Wenn man zum Beispiel die Frage hat, ist denn die Luftnot jetzt wirklich durch das Herz bedingt? Zum Beispiel durch diese Form der Herzschwäche, die wir auch diastolische Herzschwäche nennen. Oder ist das zum Beispiel was anderes, Luftnot wegen Lungenerkrankung? Kann man solche Biomarker, NT-proBNP heißt dieser eine Wert zum Beispiel, messen? Und wenn der hoch ist, spricht es sehr dafür, dass das Herz die Ursache ist, nicht die Lunge.
Das heißt, Biomarker-Ding, da nimmt der Arzt eine Blutprobe und sucht nach einem bestimmten Stoff. Und der wäre dann ein Hinweis dafür.
Genau, und der wäre ein Hinweis und könnte sagen, na, das ist doch der Herz, das Herz muss da eine Rolle spielen.
Ja? Ist denn dieses Wissen jetzt wirklich schon überall in der Medizin, in allen Praxen angekommen, dass man da vielleicht bei Frauen auch noch mal etwas anders gucken muss als bei Männern? Oder hat sich da einiges getan, aber es könnte auch noch mehr sein? Wie würden Sie das einschätzen?
Wenn Sie so fragen, könnte es natürlich auf jeden Fall mehr sein.
Besser geht immer.
Besser geht immer. Aber wir haben natürlich in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr viel darüber geredet, sind sehr viel Veranstaltungen dazu. Lustigerweise ist das so ein bisschen wellenförmig. Ich habe den Eindruck, es war dann vor 20 Jahren, da war ein bisschen eine Pause. Es kommt dann auch eine gewisse Müdigkeit, wenn man immer über die gleichen Dinge redet, hinzu. Aber viele Ärzte wissen das schon. Was mich ein bisschen beunruhigt, ehrlich gesagt, ist, dass die Frauen selber oder die Menschen selber da ein bisschen Probleme haben. Wir haben gesehen oder in den letzten Jahren Studien gesehen, die gezeigt haben, dass die Awareness, das heißt die Aufklärung, schlechter geworden ist als vor zum Beispiel 10, 20 Jahren. Es gibt in Amerika zum Beispiel eine große Initiative, die heißt Go Red for Women. Die Frauen ziehen sich da immer rot an und sagen, wir müssen über Herzerkrankungen bei Frauen aufklären. Eine große, es gibt da wirkliche Feiern und man hat gesehen, dass das viel gebracht hat. Und die Studie im letzten Jahr, die im Circulation, einer großen amerikanischen Fachzeitung veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass das weniger geworden ist, das Wissen. Das darf nicht sein. Und das ist vor allen Dingen weniger geworden, Sie werden es nicht glauben, bei den jüngeren Frauen.
Mhm.
Und da also, müssen wir viel tun. Das ist bei uns auch ein bisschen so.
Also wirklich dieses Bewusstsein auch, was Sie am Anfang sagten, das früher noch sehr verbreitet war, Männer haben Herzprobleme, Frauen kriegen Krebs. Das heißt, wenn das mal irgendwie wehtut oder die Brust drückt oder sowas, dann muss man sich als Frau nicht so große Gedanken machen. Und das könnte jetzt auch wieder, diese Unwissenheit könnte sich wieder ausbreiten.
Genau, das ist jetzt, der Trend geht jetzt wieder darin, dass wenn man Frauen befragt, das war in der Studie gemacht worden, dass die Krebserkrankung das größere Problem ist, gefühlt für diese Frauen, als die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und man muss klar sagen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, der Herzinfarkt ist die häufigste Todesursache, auch bei Frauen. Und das kann man nicht oft genug sagen.
Ab welchem Alter sollte Frau denn das immer im Hinterkopf haben? Also kann man sagen, auch bis zum 50. denke ich mal lieber an andere Sachen?
Also meine jüngste Frau mit Herzinfarkt war 25. Das ist natürlich eine Rarität.
Ja.
Absolut. Gott sei Dank atmen Sie gleich durch. wir haben aber einige Frauen inzwischen auch mit 45, 50. Das war ja immer so ein bisschen das beste Herzinfarktalter bei Männern. Das hat damit zu tun, dass sich natürlich die Lebensumstände angeglichen haben. Frauen sind genauso im beruflichen Leben engagiert, rauchen genauso, das gleiche Umfeld. Und deswegen nimmt das zu. Aber ein wichtiger Schnittpunkt für die Frau ist natürlich, sind die Wechseljahre. Weil wir wissen, dass die Hormone bis zu den Wechseljahren die Frau schützen. Deswegen ist alles so ein bisschen nach hinten verschoben im Vergleich zum Mann. Und die Herzinfarktrate steigt nach den Wechseljahren signifikant an. Gut 10 Jahre später ist dieser Verlauf im Vergleich zu Frauen, aber dann, im Vergleich zu Männern, Entschuldigung, aber dann geht es wirklich deutlich hoch.
Diese schützenden Hormone, eine Zeit lang wurde ja sehr propagiert, dass Frauen dann eben in den Wechseljahren Hormone nehmen. Das sieht man inzwischen etwas vorsichtiger. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was der Stand der Wissenschaft ist zu dieser Hormontherapie?
Ja, also früher hat man aus kardiovaskulärer, also aus Herzschutzsicht Hormone gegeben. Da gibt es keine Hinweise, dass das sinnvoll ist, weil man einfach keinen Vorteil gesehen hat in verschiedenen großen Studien. Aber ich denke, wenn eine andere Indikation besteht, und das sind ja bei Frauen häufig Wechseljahrsbeschwerden oder auch manchmal Osteoporoseprobleme, kann man das über einen gewissen Zeitraum machen, ohne dass es das Herz schädigt. Ja? Ich glaube, da ist das, sei denn, die Patientin hat wirklich ein akutes Problem, hatte gerade einen Herzinfarkt oder hat eine ausgeprägte Atherosklerose oder koronare Herzerkrankung, dann sollte man auf jeden Fall mit dem behandelnden Arzt reden. Aber man weiß eins vielleicht noch dazu, wenn man eine Hormontherapie macht, ist es günstig, auch aus kardiovaskulärer Sicht, es direkt mit Beginn der Wechseljahre zu machen und nicht erst später anzufangen. Da gibt es so einen zweiphasigen Effekt. Also wenn, dann früh und nicht erst nach ein paar Jahren. Das scheint dann eher ungünstiger zu sein.
Und immer so kurz wie irgendwie möglich.
Wegen der Krebsgefahr sollte man es eher 5 Jahre, weniger als 5 Jahre machen.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Frauenherzen schlagen anders. Und unsere Expertin ist Professor Dr. Verena Stangl. Sie ist leitende Oberärztin an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie der Charité Berlin. Und sie wird jetzt ihre Fragen beantworten. Und jetzt habe ich auch schon eine Hörerin in der Leitung, Frau Sengenhaas aus Frankfurt. Hallo Frau Sengenhaas, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag, schön, dass Sie angerufen haben. Haben Sie eine Frage für Frau Professor Stangl?
Ja, ich versuche eine Erklärung zu finden. Also ich hatte im April ganz plötzlich einen Herzinfarkt ohne irgendwelche Vorsymptome. Ich habe einen Stent inzwischen. Mir geht es auch grundsätzlich ganz gut. Nur wenn ich mich anstrenge, wenn ich zum Beispiel ein bisschen sportlicher gehe, beobachte ich, dass ich auch am Sonntag, war ich eigentlich ganz gemütlich spazieren mit einem Freund, auf einmal wird mir schlecht, ich habe dieses Drücken und das Brennen in der Brust, mir wird schlecht und ich muss mich oft übergeben. Und das ist etwas, was mich irritiert.
Ja, das würde mich ehrlich auf den ersten Blick auch irritieren, weil es hört sich auch ein bisschen, es ist nicht normal auf jeden Fall. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
69.
69 Jahre. Und es ist ein Herzgefäß bei Ihnen behandelt worden mit einem Stent und die anderen waren in Ordnung?
Ja, ich hatte auch letzte Woche ein CT mit Kontrast und das ist alles, das sieht alles gut aus. Und trotzdem habe ich diese Symptome. Jetzt wurden die Medikamente umgestellt. Ich habe bislang 2-mal Brelig genommen und auch ein Beta-Blocker. Und der Beta-Blocker ist abgesetzt und anstatt Brelig nehme ich jetzt das Clopidogrel.
Na gut, mir fallen spontan 3 Punkte ein. Das erste kann natürlich in der Tat eine Medikamentennebenwirkung sein. Deswegen ist diese Umsetzung der Therapie ganz sinnvoll. Zumal, wenn gezeigt worden ist, dass die großen Herzkranzgefäße, dass da jetzt nichts mehr ist, dass das in Ordnung ist. Ein weiterer Punkt könnte natürlich in der Tat sein, dass eine mikrovaskuläre Komponente dabei ist. Es ist ja bei Frauen häufiger. Ich glaube, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass die kleinen Gefäße auch betroffen sind. Und das können wir nicht richtig gut sehen. Und wenn Sie sagen, diese Beschwerden treten vor allen Dingen unter Belastung auf und die treten ja beim Spazierengehen auf, könnte das eine Ursache sein. Das sollten Sie vielleicht mit Ihrem Arzt nochmal besprechen. Man kann da, wenn man das genau wissen will und man beunruhigt ist, Tests machen dafür. Die sind etwas aufwendiger, aber dadurch kann man das ganz gut nachweisen. Da misst man sozusagen die Flussreserve im Herzen. Das ist nicht so eine ganz klassische Routineuntersuchung, aber man kann das untersuchen. Das wäre ein Punkt. Oder man versucht es mit Medikamenten, die den Herzmuskel besser durchbluten. Da gibt es auch Ansätze. Also entweder eine wirklich Medikamentennebenwirkung, Sie haben ja viele neue Medikamente bekommen, oder vielleicht doch irgendwas in den kleinen Gefäßen.
Okay. Frau Sengenhaas, dann sollten Sie dranbleiben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass sich das verbessert in der Zukunft. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, danke.
Und jetzt habe ich Herrn Hildebrand aus Radebeul in der Leitung. Hallo, Herr Hildebrandt.
Ja.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich darf was fragen, ja?
Ja, Sie dürfen was fragen. Schießen Sie los.
Ja, und zwar würde ich gern wissen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau bei der Resorption und beim Metabolismus von Medikamenten.
Ja, ich lege ich mal weiter an unsere Expertin.
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und da weiß man auch schon eine Menge drüber. Es gibt sowohl bei der Aufnahme oder bei der Metabolisierung im Darm Unterschiede. Die Östrogene verlangsamen das zum Beispiel, die Aufnahme von vielen Medikamenten. Deswegen sind die Spiegel dann höher. Wir wissen auch, dass die Filtration über die Niere unterschiedlich ist bei Frauen und Männern. Und die metabolisierenden Enzyme, also Medikamente müssen ja immer weiter verarbeitet werden, wenn ich das so einfach mal sagen darf, sind ja auch unterschiedlich. Und wir wissen von einigen Medikamenten, dass die Spiegel im Blut bei Frauen höher sind. Das wissen wir zum Beispiel von Beta-Blockern. Und wir wissen auch, dass bei einigen Medikamenten mehr Nebenwirkungen bei Frauen sind, die wir zum Teil auch auf unterschiedliche Spiegel zurückführen. Das könnte auch andere Ursachen haben. Aber wir haben zum Beispiel viel mehr Husten auf ACE-Hämmer oder ein bisschen mehr Müdigkeit auf Beta-Blocker. Wir erreichen da oft gar nicht die Spiegel bei Frauen.
Das heißt, ist denn das schon angekommen eigentlich? Also weiß man das und beachtet der Arzt das einfach und schätzt dann so ein bisschen, wie er die Medikamente dosiert? Oder steht das schon auf den Verpackungszetteln?
Nein, das ist auch ein großes Problem. Wenn Sie das ansprechen, muss ich das jetzt einfach nochmal sagen. Wir haben leider sehr wenig, alles was wir machen, basieren wir auf Studien, Daten und Evidenz. Und in den Studien, die wir derzeit zur Verfügung haben, sind immer noch viel zu wenig Frauen eingeschlossen. Wir haben rund 20 bis 25% Frauen in den Studien, auch wenn die Erkrankungshäufigkeit gleich ist, wie zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz. Das heißt, wir haben keine richtig guten Daten dafür und deswegen sind in den Leitlinien alle Empfehlungen gleich für Frauen und Männer. Das sind die gleichen Dosierungen gefordert, weil wir es einfach nicht wissen. Und da ist, glaube ich, noch einige Arbeit zu tun in der Zukunft.
Herr Hildebrandt, Sie haben den Finger in die Wunde gelegt. Vielen Dank dafür. Einen schönen Tag noch. Und eine Hörerin aus Laubach ruft uns an, Frau Angelika Seichter. Frau Seichter, guten Tag.
Guten Tag.
Hallo, Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist bei Progenhardt-Syndrom. Und das hat mich jetzt sehr getroffen, weil ich denke, das ist genau meine Situation. Ich habe Herzinfarktbeschwerden seit 1,5 Jahren, die jedes Mal durch irgendeine Stresssituation ausgelöst wurden. Und auch ein Herzsyndigramm hat nichts ergeben, ist keine Ablagerung da. Jetzt meine Frage, kann ich da vorbeugend, irgendwelche Maßnahmen treffen? Und wenn das akut ist, also dieses große enge Gefühl und diese ziemlichen Schmerzen im Kiefer, die jedes Mal mit auftreten, kann ich da irgendwie etwas tun, um das zu vermeiden? Beziehungsweise wie verhalte ich mich richtig im akuten Fall?
Ja, Sie beschreiben ein Phänomen, das wir häufig bei Frauen haben. Ich muss allerdings differenzieren. Herzinfarkt und Broken Heart Syndrom bedeutet für uns immer, dass wir eine eingeschränkte Pumpfunktion haben. Das heißt, man hätte auch im Scintigramm was sehen müssen. Es bedeutet immer, dass wir ein auffälliges EKG haben und auch erhöhte Blutwerte. Das sind Troponinwerte zum Beispiel, die wir messen. Das heißt, es sind alle, das ist dann das Broken Heart Syndrom. Das, was Sie beschreiben, das sind Schmerzen, die in Belastungssituationen auftreten können, also Angina pectoris-Beschwerden eigentlich, die auch in den Kiefer ausstrahlen, die auch durch psychischen Stress ausgelöst werden können. Das ist ein Punkt, den wir eher entweder auf diese mikrovaskuläre Problematik, die ich gerade schon mal angesprochen habe, führen würde, oder Spasmen. Denn Spasmen, das sind krampfartige Engstellungen der kleinen oder auch der größeren Gefäße, sind auch bei Frauen wirklich ein größeres Problem. Und das kann man auch untersuchen. Das ist auch ein bisschen aufwendiger. Das ist nicht der normale Herzkatheter und auch nicht der normale Stresstest. Aber da kann man auch Untersuchungen machen, um das herauszubekommen. Und vielleicht auch mit Medikamenten mal versuchen, die krampflösend wirken. Das wäre jetzt mal meine erste Empfehlung.
Gut. werde ich dann dem Kardiologen so weitergeben.
Ja, dann können Sie gleich mal einen Termin machen, wahrscheinlich fürs nächste Jahr dann.
Ja, natürlich. Ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Seichter, und noch einen schönen guten Tag.
Danke.
Und dann haben wir noch Frau Breuer in der Leitung. Elisabeth Breuer, hallo.
Ja, grüß Gott, hier ist Elisabeth Breuer aus Bayern. Danke, dass ich drankomme. Und ich habe eine Frage. Ich habe zwar keine direkten Beschwerden, aber der Blutdruck war also ziemlich hoch. Dann habe ich eine leichte Entwässerung durchgeführt. Es sind keine Schwellungen in den Beinen, aber der Puls ist immer ganz schnell in die Höhe. Wenn ich also nur kurz aufstehe, dann geht der schon auf über 100 und das bei einem Blutdruck von 121 zu 85 oder 119 zu 86. Neulich 119, ja eben, also es ist dann immer dieser hohe Puls da. Und eine kleine Unregelmäßigkeit wird dann auch immer angezeigt an dem mit dem Herzschlag.
Waren Sie denn schon mal bei einem Arzt?
Ja, ich war jetzt, da haben wir ein EKG gemacht, aber da da habe ich nur dieses leichte Entwässerungsmittel bekommen, aber es ist nach wie vor, dass der Puls immer so schnell hochgeht. Das war früher nicht, da hatte ich einen von 68.
Frau Professor Stangl, was meinen Sie? Ohne dass Sie jetzt hier eine Diagnose geben könnten, das geht natürlich nicht, weil dazu müsste Sie ja Sie mal persönlich untersuchen.
Naja, der Blutdruck und der Puls hängen ein bisschen zusammen, aber auch jetzt nicht so sehr. Ich sag mal, der Blutdruck scheint ja jetzt ganz gut eingestellt zu sein, wobei ich jetzt als erste Indikation die Wassertablette jetzt auch nicht so unbedingt sehen würde. Aber das kann man ja nochmal diskutieren. Das mit dem Puls, der Sache sollte man auf jeden Fall genauer nachgehen. Und auch vielleicht nicht nur mit einem Ruhe-EKG, weil das ja eine Momentaufnahme ist, nur für eine Minute oder zwei. Und oft hat man die Beschwerden dann nicht. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Langzeit-EKG durchzuführen, vielleicht sogar für 3 Tage. Oder manchmal kann man auch so, wir nennen das, einen kleinen Event-Rekorder geben. Das ist eine Art Rhythmuskarte, die man ihnen mitgibt für einige Wochen. Und wenn sie die Beschwerden dann haben, drückt man das sozusagen auf das Herz und das zeichnet das EKG auf. Das ist so eine telemedizinische Methode. Das ist immer gut, um rauszukriegen, was ist denn in dem Moment, wo Sie die Beschwerden haben, wirklich los. Und das ist wichtig, dass man der Sache nachgeht, weil das könnte ja auch Vorhofflimmern sein. Und Vorhofflimmern ist für uns eine der wichtigsten Rhythmusstörungen, die mit einem sehr schnellen Herzschlag einhergeht. Und die ist deswegen so wichtig herauszubekommen, weil es die häufigste Ursache ist für einen Schlaganfall in Deutschland. Und deswegen sollte man der Sache durch Langzeit-EKG und so weiter unbedingt nachgehen.
Frau Brauer, Sie sollten also doch auch einen Termin nochmal bei Ihrem, sind Sie schon bei einem Kardiologen in Behandlung? Dann sollten Sie da vielleicht...
Nein, ich habe keinen Kardiologen und wüsste auch gar nicht, wo ich da mich hier hinwenden sollte.
Dann fragen Sie mal Ihren Hausarzt, dass er Ihnen einen Kardiologen nennt. Genau.
Nein, ich bin morgens neulich oder manchmal, wenn ich noch im Bett liege, dann denke ich, oh, da ist so ein Vibrieren. Oder wie? Was mag das sein?
Dann gehen Sie der Sache auf jeden Fall auf den Grund und gehen Sie zu einem Herzspezialisten. Schön, dass Sie angerufen haben und wir wünschen Ihnen alles Gute und dass Sie das irgendwann bald mal loswerden. Frauenherzen schlagen anders. Ursachen und Folgen einer Fehleinschätzung. Unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Unsere Expertin ist Professor Dr. Verena Stangl. Sie ist leitende Oberärztin an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie der Charité Berlin. Und sie wird gleich Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns. Schreiben Sie eine Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nach einem Herzinfarkt oder einer Herzoperation folgt in der Regel eine Reha. Hier erhalten Patienten körperliche und auch oft auch psychologische Unterstützung, Training und so weiter. Ein sehr wichtiger Faktor, um den Erfolg einer Behandlung zu sichern. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Frau Annette Löwe. Sie ist leitende Ärztin in der Reha-Tagesklinik Herzhaus in Berlin. Guten Tag, Frau Löwe.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Sartori.
Hallo, Frau Löwe. Bei Ihnen werden ja verschiedene Kurse angeboten für Ihre Patienten und Patientinnen, die vorher Herzprobleme hatten. Und einige Kurse, die bieten Sie explizit nur für Frauen an. Welche Kurse sind das so zum Beispiel?
Wir führen hier klassischerweise Rehabilitationsbehandlung als Anschlussheilbehandlung und Heilverfahren nach kardiologischen Erkrankungen und akutstationären Krankenhausaufenthalten durch. Und die werden normalerweise über 15 bis 20 Behandlungstage durchgeführt und folgen einem standardisierten Programm. Dieses Programm ist mehr oder weniger seit langen Jahren durch die Deutsche Rentenversicherung auch vorgegeben und orientiert sich eben häufig an den Bedürfnissen von Männern, weil im Bereich der Rehabilitation eben in den Gruppen auch vorrangig Männer zu finden sind. Wenn Sie mal einmal betrachten, wie die Verteilung bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Relation Mann zu Frau ist, dann haben wir ungefähr 60% bei den Männern, 40% bei den Frauen. Wir müssten also viel mehr Frauen überhaupt in der Reha finden, haben aber im Schnitt nur knapp 20% Frauenanteil in der Rehabilitation.
Und haben Sie eine Erklärung, wie das sein könnte, warum jetzt so überdurchschnittlich viele Männer im Vergleich zu Frauen bei Ihnen dann sind?
Na, das gibt wohl Hinderungsgründe dafür. Damit haben wir uns natürlich intensiv auseinandergesetzt, was Frauen davon abhalten könnte in der Reha. Gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu. Das sind vorrangig eben die Themen, dass Frauen einfach ihr persönliches Leistungsniveau sehr schlecht einschätzen und sich quasi gar nicht fit genug fühlen für eine Rehabilitation. Und das Zweite ist, dass Frauen einfach im familiären Kontext, in der Versorgung der Familie so eine zentrale Rolle auch einnehmen, dass sie sich da manchmal auch schlecht rausziehen können für so eine Rehabilitationsmaßnahme. Das sind ja drei bis vier Wochen, die dann einfach die Frau zu Hause fehlen würde.
Das heißt, dass Männer eher sagen, ich bin schwer krank, ich brauche diese Reha, die ist wichtig für mich und ihr müsst jetzt mal alleine klarkommen. Das fällt Männern anscheinend leichter als Frauen. Ist das immer noch so, ja?
Das sind Mutmaßungen, die wir anstellen, aber es scheint noch immer so zu sein. Obwohl wir natürlich auch einiges dafür tun, um Frauen in die Rehabilitation zu bekommen. Und daher auch unser Ansatz eben vielleicht, noch ein weiterer Punkt, liegt es auch am Angebot. Ja, dass die Kurse, und jetzt kommen wir wieder auf Ihre ursprüngliche Frage
zurück. Jetzt Ihre Kurse, was bieten Sie an?
Dass diese Kurse vielleicht auch nicht den Bedürfnissen von Frauen entsprechen.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel, um das mal anschaulich zu machen. Also zum Beispiel beim Sport, bieten Sie da verschiedene Sachen an für Männer und Frauen?
Ja, wir haben zum Beispiel für Frauen jetzt ein zusätzliches Angebot eingeführt. Das läuft seit Februar letzten Jahres, wo die Frauen eben im Bereich der Sporttherapie unterschiedliche Inhalte haben. Normalerweise ist es so, dass Frauen gerne eben andere Sachen bevorzugen, zum Beispiel musikalisch unterstützte tänzerische Bewegungsinhalte, während Männer eher so im Kraftausdauerbereich Muskelaufbautraining bevorzugen oder das Ergometertraining mögen, haben wir da eben tatsächlich jetzt ein frauenspezifisches Sportangebot gestrickt. Es sind auch sehr viel körperzentrierte Übungen dabei, Qigong, Yoga, Beckenbodentraining, solche Inhalte, die dann spezifisch für Frauen angeboten werden. Was ein bisschen dazu geführt hat, dass die Männer dann fragen, Mensch, dürfen wir nicht auch Yoga machen?
Ich möchte auch tanzen.
Genau, das dürfen die natürlich dann auch. Also wir versuchen schon auch, das, was wir jetzt lernen im Bereich der Frauenkurse, dann umzusetzen, auch für die Männer.
Und bekommen Sie denn auch manchmal Feedback von Frauen, die sagen, ich finde das total angenehm, mal nur unter Frauen zu sein? Und gerade wenn ich mal aufs Laufband muss oder ich weiß nicht was, dann habe ich das lieber, wenn da eine Frau ist. Bei den Männern ist das immer so gleich so wettbewerbsmäßig. Haben Sie sowas mal als Feedback bekommen?
Genau, also dadurch, dass wir das jetzt neu machen, dass es in der Pilotphase läuft, haben wir natürlich auch einen Fragebogen entwickelt am Ende der Reha. Und das kommt ganz häufig von Frauen. Gerade im Bereich eben des Sportes und der Psychologie gibt es da doch ganz wesentliche Effekte, dass Frauen das sehr bevorzugen, Sport unter sich zu machen, sich einfach auch zu trauen, mit wie wenig man dort startet, ja, sich nicht so gestresst fühlen, da eben auch Leistung zu bringen, sondern auf ihrem Niveau arbeiten können und eben natürlich das ganz große, weite Feld der psychologischen Unterstützung. Da erleben das Frauen auch als sehr positiv, unter sich zu sein und mit frauenspezifischen Themen sich einfach eben dort näher kommen zu können.
Das heißt, auch da bieten Sie Kurse an, wo Frauen unter sich sind, in der psychologischen Unterstützung?
Genau so ist es. Sie haben also einmal das Thema Stressbewältigung und Krankheitsbewältigung. Das sind Kurse, die Frauen homogen laufen.
Mhm. Auch in der Nachsorge der Reha von Herzerkrankungen gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Welche das sind und was die für Konsequenzen haben, darüber sprach ich mit Frau Annette Löwe, leitende Ärztin der Reha-Tagesklinik Herzhaus in Berlin. Aber jetzt können Sie Ihre Frage auch direkt an unsere Expertin hier im Studio stellen, Professor Dr. Verena Stangl, leitende Oberärztin an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie der Charité Berlin. Und jetzt bin ich verbunden mit Frau Fiedler. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag. Tag.
Frau Fiedler, guten schön, Tag, dass Sie anrufen.
Frau Professor.
Ich bin nur die Moderatorin. Aber ich leite Sie weiter an Frau Professor Stange mit Ihrer Frage.
Ja. Mhm.
Was haben Sie denn für eine Frage?
Guten Tag.
Grüße Sie.
Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich den Blutdruck messe, manchmal Zeiten habe, wo der Blutdruck immer als mit Herzrhythmusstörung angezeigt wird. Und das macht mir manchmal ein bisschen Sorge. Und ich war bei meinem Hausarzt und der hat mich dann zu der Kardiologin geschickt. Und es ist praktisch geprüft worden. Es ist ein EKG gemacht worden und es ist ein EKG über 24 Stunden gemacht worden. Und man hat dann gesagt, also da sind keine gravierenden, schlimmen Vorfälle. Und ich soll mich erst, also bei der Kardiologin erst in einem Jahr wieder melden. Bei dem Hausarzt bin ich natürlich öfter. Aber ja, ich wollte einfach mal wissen, was da zum Beispiel passieren kann, wenn man das öfter hat mit diesem Zeichen Herzrhythmusstörung.
Ja, das ist ein, guten Tag erstmal, das ist ein großes Feld und für uns ist es immer extrem wichtig zu sehen, was sind das für Herzrhythmusstörungen, weil Herzrhythmusstörungen können ganz, ganz einfache Extraschläge sein, Stolperer, der völlig unbedenklich ist, wenn es ganz häufig auftritt, also ich möchte mal sagen, jeder Mensch hat ein bisschen Extraschläge. Wenn das aber unangenehm verspürt wird und häufiger da ist, sollte man natürlich schauen, gibt es eine Ursache dafür, weil es kann ein Indikator dafür sein, dass das Herz in irgendeiner Weise leidet. Das kann schon der Bluthochdruck sein, es kann aber auch eine Herzmuskelentzündung sein oder Bluthochdruck ist schon häufige Ursache oder auch andere Punkte oder auch zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion. Da muss man auch immer mal dran denken. Ja. Wichtig ist wirklich zu sehen, das, was Sie verspüren, dass wir das sehen. Und meine Frage an Sie, wie war das denn in einem Langzeit-EKG an dem Tag? Haben Sie diese Extraschläge denn da auch gespürt? Oder waren die da nicht?
Nein, also ich habe die nicht gespürt. Und also da habe ich, ich habe da eigentlich gar nichts.
Ach, Sie spüren die auch gar nicht? Sie merken die nur an dem Blutdruckmessgerät.
Ich habe es jetzt manchmal, wenn ich im Bett morgens liege, ist es mir mal aufgefallen. Aber sonst, an dem Blutdruckgerät, da sehe ich, dass wenn es mit so Stockungen schlägt. Das kann ich da mit verfolgen. Ich habe da so ein neues Gerät und
haben Sie ein Oberarm-Blutdruckmessgerät oder am Handgelenk?
Oberarm, sehr gut.
Ja, sehr
aber
gut.
Mein Blutdruck ist normalerweise auch nicht so wahnsinnig hoch. Also der liegt so zwischen 120 bis 140 vielleicht und dann eben der untere Wert ist auch immer ziemlich niedrig so.
Also vielleicht nochmal für Sie, Extraschläge sind primär nicht schlimm. Was wir unbedingt ausschließen wollen, Vorhofflimmern. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erzählt.
Das ist
meine große Sorge. Und deswegen denke ich, sollte man öfter ein EKG schreiben oder Langzeit-EKG. Oder es gibt verschiedene Arten von Eventrekordern, auch zum Beispiel Uhren, die sowas aufzeichnen können, dass man das wirklich ausschließt. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
81 bin ich.
81. Und ein Ultraschall und sowas ist schon gemacht worden.
Ja, ein Ultraschall ist bei der Kardiologin gemacht worden, ja.
Wenn Sie 81 sind, Sie hören sich viel, viel jünger an, muss ich sagen.
Ich bin auch
meint auch 81, immer,
das Vorhofflimmern ist auch unbedingt eine Rhythmusstörung, die mit dem Alter deutlich ansteigt. Und das Risiko für einen Schlaganfall, wie gesagt, ist da wirklich, wirklich hoch. Das heißt, man sollte öfter ein Langzeit-EKG machen oder auch mal über 3 Tage und 7 Tage. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn man da nicht sieht, dann würde ich Sie eher beruhigen, weil ein Extraschlag per se ist nicht unbedingt schlimm. Aber Vorhofflimmern darf es nicht sein.
Ja. Ja, und das Vorhofflimmern, sind das denn mehrere Extraschläge oder wie Wie macht sich das denn bemerkbar?
Vorhofflimmern merken manche Personen gar nicht. Das ist ja auch das Trügerische. Manche merken es. Das bedeutet eigentlich, dass die kleine Herzkammer, der Vorhof, nicht mehr normal schlägt, sondern so ein bisschen wie flimmert, sag ich mal. Und dadurch fließt das Blut in dem Vorhof nicht mehr so richtig gut. Es kommt so ein bisschen fast wie Brackwasser. Wir sagen, dass eine Stase ist. Und da können sich Gerinnsel bilden während dieser Flimmerphasen. Und das kann dann diesen Schlaganfall hervorrufen. Also das muss man gar nicht merken. Oft merkt man das durch einen schnellen oder auch einen unregelmäßigen Herzschlag. Aber wenn Sie das öfter sehen, da würde ich der Sache wirklich nochmal nachgehen.
Frau Fieder, lassen Sie das abklären und im besten Falle ist dann alles gut und Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen.
Wunderbar.
Das hoffen wir doch für Sie.
Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, bitteschön. Bitteschön. Wir haben eine Mail, wir haben viele Mails bekommen, wir können leider nicht alle vorlesen, aber eine habe ich hier, Frau Professor Stangl. Da steht: bei ausgeprägt beruflichem Stress, der über mehrere Tage anhält, die Dame, die uns das schreibt, verspürt dann oft eine Art Wundschmerz in der Brust. Sie sagt, die Belastungs-EKGs waren bisher aber unauffällig. Könnte das auf eine koronare Herzinsuffizienz hinweisen? Und wie könnte man das feststellen? Was würden Sie sagen?
Ich würde natürlich erstmal zurückfragen, ob unter dem Belastungs-EKG denn auch dieser Wundschmerz war. Also wenn der dann nicht war und das immer nur in Stressphasen ist, kann das natürlich auch auf so eine krampfartige Ursache der Engstellung der Herzkranzgefäße zurückzuführen sein oder vielleicht auch auf einen hohen Blutdruck. Also wenn Sie Stress haben, steigt dann manchmal der Puls, es steigt ja auch der Blutdruck. Und wenn ein Blutdruck hoch ist, kann das auch einen Druck auf dem Herzen ausüben. Man muss aber, und vielleicht sollte ich das in dem Kontext auch nochmal sagen, das Belastungs-EKG ist bei Frauen nicht unbedingt die optimalste Untersuchung. Es wird immer noch am ersten gemacht, weil es schnell geht und unkompliziert ist. Aber wir sehen da auch viele falsch negative, manchmal auch falsch positive Befunde. Das heißt, es ist nicht so sicher in der Aussagekraft. Und wenn diese Beschwerden so unter Stress da sind, würde ich auf jeden Fall noch eine andere Untersuchung machen, wie zum Beispiel Stressechokardiographie. Das ist ein Ultraschall mit Stress oder vielleicht ein MRT mit Stress, dass man da sicher ist, dass da nichts ist. Weil so ein Druck und Brennen auf der Brust lässt einen natürlich immer an irgendwas, an Herzkranzgefäßen oder an den kleinen Gefäßen denken.
Ganz kurz muss ich nachfragen, wie macht man ein MRT unter Stress? In MRT wird man doch in so eine Röhre gelegt und Stress, denke ich immer, ist eine sportliche Anstrengung.
Ja, nicht immer. Auch Stressecho ist nicht immer Anstrengung. Wir machen das oft mit Medikamenten, indem wir das Herz mit einem Medikament stressen. Weil das geht natürlich im MRT nicht, da können Sie nicht trampeln.
Genau.
Da spritzt man ein Medikament, das dazu führt, dass der Puls und der Blutdruck steigt, so wie das unter Stress wäre. Und dann kann man sehen, im Vergleich zur Ruheuntersuchung, ob da ein Problem auftritt. Und so machen wir das übrigens auch im Stressecho meistens.
Also eine Untersuchung, die manchmal noch zusätzliche wichtige Informationen bringen kann.
Genau, absolut, ja. Gerade bei Frauen, muss ich sagen.
Wir kommen zu unserer nächsten Hörerin, Frau Heffner aus Singen.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Frau Heffner.
Ja,
Sie haben eine Frage für Frau Professor Stangl.
Ja, ich hatte schon mit Ihrer Kollegin gesprochen vorhin. Und ich habe einfach Probleme. Ich weiß nicht, die Ärzte sagen immer, speziell mein Hausarzt, es sei alles psychisch. Ich habe vor 1,5 Jahren ungefähr ein MRT machen lassen. Das war ohne irgendwelche Befunde. Aber mein Problem ist, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich habe Probleme mit dem Magen-Darm, schon seitdem mein Mann vor ungefähr 2 Jahren gestorben ist. Und zwar jeden Morgen eine Übelkeit, bis ich dann auf die Toilette komme und würge und es ist mir übel. Dann habe ich einen Bluthochdruck. Manchmal sind die Hände kalt und kribbeln, die Füße genauso. Ein leichtes Taubheitsgefühl im Mund. Und wie gesagt, insgesamt schlapp. Und auch teilweise vergesslich, sodass ich Angst habe, dass sich das schon irgendwie auswirkt auf die Durchblutung im Gehirn.
Ja, ich grüße Sie erstmal. Das sind natürlich, ich verstehe, das sind natürlich Beschwerden, die einen sehr belasten können. Insgesamt haben Sie ja verschiedene Beschwerden angegeben und das ist dann oft schwierig, auch für einen Arzt, das so ein bisschen zu sortieren. Weil natürlich können Schmerzen im Magen und Bereich und diese Übelkeit auf ein Herzproblem hindeuten. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es ein Magen-Darm-Problem ist, beziehungsweise eine Gastritis oder ein Magengeschwür. Ich weiß nicht, man muss ja nicht immer gleich bei allen Beschwerden an das Herz denken. Und das kann auch zu Müdigkeit und Beschwerden in dem Bereich führen. Ist denn damals damals schon mal was gemacht worden?
Ja, ich habe also alle 2 Jahre Darmspiegelung, Magen-Darmspiegelung und da ist in letzter Zeit nichts gefunden worden. Mhm. Ich hatte aber mal eine OP, da wurde ein Polyp vom Darm entfernt, also musste ich 20 Zentimeter vom Darm wegnehmen lassen. Aber ich gehe regelmäßig zur
zum Magen. Also der Magen kann das wahrscheinlich nicht sein. Ja. Naja, dann könnte es natürlich, also wir haben ja darüber gesprochen auch schon, dass Magen und Übelkeit schon bei Frauen ein Problem sein kann. Ja, ja, wie alt sind Sie, darf ich fragen?
81.
Und was haben Sie für Risikofaktoren? Also ich frage mal Rauchen, Cholesterin,
gar nichts.
Kein Cholesterin, gewesen,
nie geraucht,
kein Blutdruck.
Nein.
Ja, aber das Alter per se leider ist ja ein Risikofaktor. Und wenn noch so ein paar Sachen vielleicht nicht sind. Vielleicht sollte man doch ein bisschen genauer noch mal schauen, indem man bei Ihnen auch einen genauen Stresstest macht. Oder war dieses MRT eine Untersuchung mit Stress?
Mit Stress, ja, das ist aber jetzt auch schon ein gutes Jahr gewesen.
Mm.
Aber wie gesagt, mein Hausarzt sagt immer, das sei alles psychisch, weil mein Mann ist verstorben vor 2 Jahren und das da leide ich drunter, das stimmt. Aber ich war schon mehrmals bei Neurologen, wo mich mein Hausarzt hingeschickt hat und die haben gesagt, sie sind normal, sie brauchen keine Therapie, sie sind optimistisch, sie haben eine gewisse, wie nennt man das, Stressfreiheit oder sowas ähnliches.
Sagen wir mal so, es ist nicht ganz einfach, weil ein Stress-MRT ist ja schon mal sehr gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was am Herzen ist, ist relativ gering. Magen-Darm haben sie auch ausgeschlossen. So ganz kann man das mit der Psyche, gerade weil sie ja auch sagen, der Verlust ihres Mannes hat sie sehr mitgenommen, kann man natürlich auch nicht ausschließen. Und vielleicht sollte man dem auch ein bisschen nachgehen. Aber wenn das weiter bleibt, muss man einfach gucken, dass man diagnostisch noch ein bisschen mehr vielleicht dann in die Tiefe geht, wenn sie das
was
so belastet.
Was kann man da machen, diagnostisch?
Naja, muss ich das einfach nochmal anschauen, das MRT, letztendlich der Goldstandard wäre der Herzkatheter. Ich habe momentan nicht so das Gefühl, dass man das bei Ihnen machen müsste. Mhm. Ist ein bisschen schwierig, man müsste sich die Daten insgesamt anschauen.
Klar.
Aber wenn das so bleibt und sie so belastet, da müsste man das einfach nochmal in Ruhe an sich anschauen.
Wahrscheinlich wäre es gut, nochmal einfach mit Ihrem Kardiologen zu sprechen und zu sagen, Sie haben das Gefühl, dass die psychologische Erklärung nicht alles erklären kann.
Ja,
und dass dann, er wird ja genauer wissen, welche Untersuchungen jetzt gemacht wurden und welche Werte Sie haben. Das ist ja immer die Beschränkung hier im Hörfunk. Mhm. Frau Professor Stangl kann ja nicht genau jetzt die Diagnose stellen für Sie.
Ja,
Frau Heffner, wir hoffen, dass...
EKG noch mal ganz gut. Das hatte ich mal vor einiger Zeit, 72 Stunden. Da waren einige Ausschläge, aber nichts Aufregendes.
Das ist eben das Gute, wenn Sie zu Ihrem Kardiologen gehen, weil er genau dann die Unterlagen vor sich liegen hat und dann auch sehen kann, wie ist das genau abgelaufen? Gab es da vielleicht einen kleinen oder einen großen Hinweis, das kann er ja am besten beurteilen. Und dann, genau, sagen Sie einfach, wie es ist. Sagen Sie, wie Sie es uns gesagt haben.
Ein kleiner Punkt vielleicht noch. Hier ist nochmal Verena Stangl, fällt mir ein. Vielleicht sollte man auch mal einen Ultraschall der Bauchgefäße machen. Manchmal, man hat ja immer so ein Programm, wo man die klassischen Sachen macht. Und wenn man nichts findet und die Beschwerden bleiben, muss man vielleicht ein bisschen mehr in die Ecken gehen, dass man einen Ultraschall der Bauchaorta macht und auch der abgehenden Gefäße. Das kann auch manchmal zu solchen Problemen führen, wenn da Engstellen oder irgendwas sind. Das wäre noch ein Punkt vielleicht. Ja, das könnten Sie noch mal überlegen.
Ah ja.
Mhm. Frau Heffner,
ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Ja, danke für Ihren Anruf und wir hoffen, dass Sie der Sache auf den Grund gehen können. Und jetzt haben wir aus Nürnberg einen Anrufer, Herrn Petersen. Guten Tag, Herr Petersen.
Grüß Sie.
Guten Tag.
Grüße nach Köln.
Ja.
Meine Frage ist im Grunde genommen die, wenn es um psychische Probleme geht, rund um das Herz, ticken da die Frauen anders als die Männer? Also ich habe vor Jahren einen Herzinfarkt gehabt und war in der Reha und habe dort einige Frauen soweit kennengelernt, gefragt, wie empfindet ihr das, wenn ihr einen Herzinfarkt bekommen habt? Und ich habe die abenteuerlichsten Geschichten und Erzählungen gehört und da ich... ich sag mal, vor 14 Tagen meinen 5. Stent gekriegt habe und mich damit beschäftige, was macht das psychisch mit mir? Muss ich da permanent aufpassen, ist das jetzt psychisch, die Probleme oder der Druck am Herz oder in der Brust oder ist das physisch? Würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen bei den Frauen.
Das ist eine wirklich gute Frage, weil das ist wirklich unser täglich Brot. Gerade wenn jemand mehr Stents bekommen hat, ist man natürlich sehr sensibilisiert und jede Missempfindung im Brustbereich, denkt man, ist das jetzt wirklich was Neues oder ist das ein Problem? Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, auch neben den kardiologischen Untersuchungen auch eine psychologische Betreuung in vielen Fällen mitzumachen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch da eine gewisse Sicherheit hat. Das ist ein bisschen ähnlich bei Frauen wie bei Männern, denke ich mal. Ich glaube, diesbezüglich in der Verarbeitung der Erkrankung sehen wir nicht sehr, sehr viele Unterschiede. Vor der Erkrankung als Risikofaktoren sind Unterschiede beschrieben, dass gewisse psychische Faktoren, Depressionen zum Beispiel, bei Frauen ein stärkerer Risikofaktor sind als bei Männern. Aber ich glaube, in der Verarbeitung nach einer Intervention zum Beispiel, wie einem Stent, kenne ich das nicht so sehr. Es ist mir das nicht bekannt.
Aber es ist ja so, dass bei schwereren nach einer Herzoperation oder schwereren Herzeingriffen dann auch in der Regel eine Reha gemacht wird, wo es ja auch um die psychologische Betreuung
geht. Aber genau wie vorhin schon angesprochen wurde, machen Frauen in der Tat viel weniger häufig eine Reha aus multiplen Gründen. Ich weiß nicht, wie Sie in Ihrer Reha, wie viele Frauen da vor Ort waren. Das ist schon sehr viel weniger, muss man einfach sagen.
Mhm. Aber für beide sehr sinnvoll, Herr Petersen, für Sie und auch für Frauen.
Also in meiner Reha, wenn ich das noch anmerken darf, gab es zwar eine, da musste man die psychologische Betreuung oder einen Psychologe anfordern. Mhm. Das Ganze lief eigentlich mehr oder weniger auf körperlicher Tüchtigung hinaus und auf Essen und körperlicher Tüchtigung, als auf auch eine psychische Betreuung. Und ich meine, wenn man einen schweren Herzinfarkt gehabt hat oder dann muss man auch mit dem Thema Todesangst umgehen.
Absolut. Absolut.
Und das ist etwas, was die Psyche und auch das Leben vollständig bestimmen kann.
Absolut. Ich finde das sehr wichtig und ich finde es auch ein wichtiges Thema, dass man das angeht, was ich gerade schon erwähnt habe, dass das parallel läuft, weil das kann man nicht trennen. Keiner kann das so von sich wegstoßen. Das ist erfolgt und die Angst ist da und ich glaube, das muss man auch mit betreuen.
Herr Petersen, passen Sie auf sich auf. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke wiederum.
Frau Professor Stangl, ich möchte unsere Sendung damit beenden, dass Sie noch einmal kurz sagen, Mann oder Frau, was kann man tun für sein Herz? Wie kann man dieses so wichtige Organ gut pflegen und schützen? Was sind so die klassischen Sachen, die man machen sollte und die man nicht machen sollte?
Ach, ich freue mich über die Frage, weil das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt. Zum einen ist es natürlich vielleicht ganz am Anfang wichtig zu wissen, wie ist mein persönliches Risiko? Und da kann man schon viel rausbekommen. Das heißt, wie ist das mit der Familie? Gibt es in meiner Familie Herzerkrankungen, vielleicht im früheren Alter? Was sind meine Risikofaktoren? Rauche ich? Wie ist der Cholesterinwert? Bin ich vom Gewicht gut und so weiter? Und dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste, und das ist aus Zeitgründen wahrscheinlich auch das Letzte, was ich sagen darf, Ausdauersport halte ich für das Wichtigste, was man machen kann. Und das kann jeder machen. Regelmäßig körperliche Aktivität. Die Leitlinien sagen 30 Minuten an den meisten Tagen der Woche. Das ist viel, aber damit schützen sie wirklich ihre Gefäße. Sie kontrollieren ihr Gewicht. Die Seele, der Körper ist gut beeinflusst. Also das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Und also natürlich die Risikofaktoren behandeln, wenn Sie welche haben.
Bewegen.
Genau.
Dankeschön. Frauenherzen schlagen anders. Das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit Professor Dr. Verena Stangl, leitende Oberärztin an der Medizinischen Klinik der Charité Berlin. Vielen Dank dafür und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und E-Mail-Schreiberinnen und Schreiber, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen. In unserer nächsten Sprechstunde geht es um die kommenden Feiertage. Unterm Weihnachtsbaum, Kinderkrise und Corona lautet da unser Schwerpunktthema. Und nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf.